Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schwierig.
So bei Christian, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn ich hier bin. Ja. Dann können die so ein bisschen sich zu mir und dann kann ich zu denen.
Das ist so schade, dann gucken die mich nicht an.
Ach so, aber ich übersetze ja nicht synchron. Insofern ja, können sie einmal zu dir gucken, ja, und dann zu mir.
Was ist denn mit diesem Teil hier?
Den kann ich kurz zuklappen. Der geht aber leider nicht vom Tisch, weil der verboten ist.
Ach. Ist gut.
Ja.
Dankeschön. Und ganz nah ans Mikro?
Ja.
Eins, zwei.
Genau. Ja. Ah, meine Unterschrift. Wissen Sie, das ist mein erster Kaffee. Anonymous.
Ja. Wir sollten anfangen, wenn die auch noch
eine. Und einfach bitte hier oben
okay. Also einfach unterschreiben? Genau. Mit dem Kuli?
Ja, das geht aber.
Dann machen wir es auf der Vase. Mit Unterschrift oder mit normal geschrieben? Bitte sehr.
Danke.
Okay. Queria una signatura nel mio libro. Chegou com o meu livro que queria que eu assinasse.
Sim.
Mané.
O teu livro?
Sim.
Autógrafo. O teu livro.
Um
autógrafo.
Sim.
Mas tu fizeste uma fotografia. Wann kommt dein Roman raus?
Im Sommer, Anfang August.
DVA? Nee, wo ist denn das?
DTV.
DTV. Ja,
du hast ein bisschen Lippenstift, der da hier gerade so...
Ah, danke, danke.
Ich sag dich, sag's lieber mal.
Ja, 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 flaschengetreu.
Ah ja, ich, deshalb Lippenstift. Hast du mal chegar com... chegar. Começar com contigo, com a Letiz, com a leitura. Depois já...
Começa a ler em
depois já Raquel.
Não, acho que
sim,
é que
não.
É. Acho que é. Olha, eu queria dar-te um livro destes, mas vou esperar para ver aqui. Foram feitos 5 ou 6 só para a feira. Depois eu gostava imenso de dar um
porque...
deste posso dar um então.
Sim.
Posso pisar sim para a máquina fotográfica.
A coisa deste poema é o tipo.
Eu não leio o tipo.
Eu não. Como é que leio?
Vai, vai, né? BN ACP-E-E-374-A-173-01-3073 verso.
Ah, então deveria ler em alemão também. Já passa mesmo. Já passa assim.
Eu ia ler só as letras. Bem, traço. Já não consigo.
Vou pôr só aqui os teus livros. não está aqui? Este não era para amar corda?
Não, o Nuno disse. Não, estes aqui, o Nuno disse, prenda-os que quiserem na feira.
Ah, porque eu percebi. Sobrar, vai para amar corda. Percebi, eu não trouxe os que ele mandou, eu percebi os que os nossos. Os outros eram só para amar corda.
Ele a mim disse-me que venderem na feira, vendem, mas não devem vender nada. Mas no final.
Eu trouxe, tenho lá livros dele, mas eu percebi que era só para amar corte. Não percebi que era para aqui também.
Eu não percebi que era em feiras.
Pois eu também. Eu fui lá buscar à feira o Cão de Garico, mas ele tinha uns que são da Nina Rizzi, mas eu percebi que era só para amar corte. Está a funcionar?
Não.
Não.
Biografias, tudo isso eu não traduzo, porque eu se faço consecutivo e demoraria tempo demais. Claro. Suas as perguntas e...
Evidente.
Posso, mas seria mais rápido. Mas wirst du erwähnen, dass die Bücher zum Verkauf sind am Ende? Sim.
Könnt ihr mich erinnern, falls ich das vergesse? Aber ich schreibe es mir auf. Und wo kann man die Bücher kaufen?
Am Stand, oder? Ah ja, ah, hier gibt es einen Büchertisch, cool.
Tirares bem?
Não.
Claro, claro.
Wollte Sabine schon nicht zu der Lesung kommen? Sag mal.
Warte, was hast du gesagt?
Tu tinhas mandado e-mail onde explicavas onde é que o que é que nós líamos no café.
No hoje, café?
E aqui, é o quê?
Aqui acho que primeiro vai ser a Margarida, depois a Raquel. Pois.
Sim, não é a ordem, eu estou a dizer.
Ah, a ordem. Porque já não temos muito tempo, então certo. Pensamos que seria que ia ser um poema, quer dizer, um poema cada um, e no teu caso, sei lá, 3 minutos, alguma coisa. Okay. Não sei
três
bem
minutos.
Onde.
Tá bem.
Eu acharia a coisa do.
Sim.
Como é que se chama? Da luta da classe, como última.
Ok, sim.
Mas isso.
Não se importa.
Tá bem.
Sei lá.
Sim.
E depois temos mais tempo. E uma pergunta, não sei como ela vai dizer, mas e depois temos mais tempo, vamos ler mais.
Ela estava a ver que gostava de nós dialogássemos entre nós. Não sei muito bem como é que isso se faz, mas é uma das instruções.
E por favor,
sim. Devagar.
Devagar. E de vez em quando já não posso, tenho que fazer um break assim, porque.
Está bem. Pergunta, como é que vocês se tornaram tão espetacular? Qual é o segredo? Yes?
Guten Morgen. Guten Morgen und herzlich willkommen im Forum International zu so früher Stunde. Ich darf Ihnen heute zwei Dichterinnen und einen Dichter aus Portugal vorstellen. Statt der geplanten 60 Minuten haben wir jetzt noch 45 Minuten und ich bin sehr sicher, dass wir sie gut füllen werden mit guten Gesprächen und wunderbaren Gedichten und guten Übersetzungen. Die Gedichte von Raquel Nobreguera, Miguel Cardoso und Margarida Valedigato, nicht Cato, Gato, pardon, und übersetzt hat die Texte und dolmetschen wird die Übersetzerin und Autorin, nicht zu vergessen, Odile Kennel. Sie übersetzt aus dem Französischen, Portugiesischen, Englischen, Spanischen. Und sie hat einen Roman veröffentlicht, der zweite kommt jetzt im Sommer. Und sie hat ein Gedichtband veröffentlicht, oder wie heißt dieser interplanetare Luft. Mein Name ist Christiane Lange, ich komme vom Haus für Poesie in Berlin und die Autoren werde ich Ihnen dann kurz vor der Lesung noch genauer vorstellen. Aber ich glaube, vielleicht wäre es ganz schön, eine kleine Einstiegsfrage zu stellen und die bezieht sich von meiner Seite auf die Bedeutung der Lyrik in Portugal, weil es heißt, dass in Portugal oder im portugiesischen Sprachraum, sage ich jetzt mal, denn der ist ja wesentlich größer, die Literatur, die Wortkunst eine besonders große Bedeutung hat, dass sie die wichtigste Kunst unter den Gattungen ist und dass die Lyrik eine sehr bedeutende Rolle spielt, dass jeder Portugiese mindestens ein Gedicht im Leben schreibt. Ich glaube, das kann man von den Deutschen nicht behaupten. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, hat die Poesie gerade eine gute Zeit. Es ist viel los, es entwickelt sich viel, es gibt sehr, sehr viele kleine Verlage. Aber zurück nach Portugal, ist es so, dass die Wortkunst, die Poesie eine große Rolle spielt? Und wenn es so ist, warum ist das so?
Ok. Então, dizem que em Portugal, na lusofonia, vamos dizer, a literatura tem uma grande importância e a poesia seria a mais importante das artes. Cada português, dizem, escreve pelo menos um poema por vida que não se pode dizer dos alemães. E na Alemanha também há um grande movimento agora de poesia com pequenas editoras e tudo isso, mas a pergunta é verdade que a poesia tem essa importância em Portugal, vamos dizer agora.
Bom dia. Não vejo particularmente a poesia como tendo ocupando um lugar preponderante na cultura portuguesa viva. É verdade que temos um património poético que é constantemente invocado como parte do melhor que a cultura portuguesa terá feito. Dito isto, a vivacidade das pequenas editoras, a publicação de muito bons poetas nos tempos mais recentes em Portugal, continua a ser uma coisa de um círculo relativamente restrito, que se alimenta, sim, desse património da poesia portuguesa, em particular do século XX, mas também para trás. Mas não diria que os portugueses têm uma relação privilegiada ou especial com a poesia. Acho que não é... Portugal é um país como os outros, nesse sentido. Não é diferente.
Also ich sehe das nicht, dass die Poesie so einen besonderen Ort hat, jedenfalls nicht jetzt in der aktuellen, sozusagen heutigen, unter den lebenden Portugiesen sozusagen. Es gibt natürlich eine große, wichtige poetische Tradition und Erbschaft, sagen wir mal, die auf die sich immer wieder bezogen wird, die ständig erwähnt wird. Und es gibt tatsächlich auch in Portugal eine sehr lebendige Szene der kleinen Verlage, die tolle Autoren veröffentlichen, aber das erreicht trotz allem, oder das ist Sache eines relativ kleinen Kreises von Dichtern und Lesern vermutlich auch. Und die Dichter natürlich beziehen sich sehr auf diese Tradition, vor allem des 20. Jahrhunderts, auch der älteren Tradition. Aber nein, ich würde nicht sagen, dass es, also Portugal ist ein Land wie die anderen, und ich würde nicht sagen, dass es dort, dass die Poesie dort eine besondere Rolle spielt.
Eu não respondi logo, me estava a tentar lembrar, porque até há pouco tempo vi um programa sobre isso no Arquivos RTP, um programa sobre É Portugal um País de Poetas, e havia vários depoimentos. E houve alguém que disse, eu não me lembro quem, mas eu lembro-me de ter pensado, ok, que era, pronto, Portugal é um país de poetas, tal como a Irlanda é um país de poetas, tal como a Roménia é um país de poetas, isto se calhar é uma atividade de países pobres, isto se calhar é usado como desculpa para quando não se faz nada assim muito bem, nem se é muito, muito exímio em nenhuma arte, então ok, eles pelo menos fazem poesia. E nesse sentido eu penso que...
que não é propriamente algo que seja uma coisa a explorar de relação, porque geralmente a relação de Portugal com a poesia depois vem associada à relação de Portugal com o mar, o que é sim um privilégio geográfico, mas acaba por ficar num postal. Agora, concordo com o que o Miguel disse sobre a vivacidade da poesia atual, de não ser assim tanta gente que se dedica à atividade, mas também de haver cada vez mais uma tentativa de democratizar a poesia, porque onde estávamos a falar nisso, as vanguardas foram e são importantes, mas também é importante nós percebemos que a poesia pode ser uma linguagem de facto alternativa que esteja ao alcance de mais gente. E é isso. Que esteja ao alcance de mais gente, de mais pessoas.
Ja, ich habe neulich ein Programm gesehen im Archiv vom RTB, wo das eben auch gesagt wurde. Olha, eu acho que tive o que diz com desculpa mesmo.
Sim, claro.
Que uma desculpa para...
Ah, uma desculpa para um país que não tem grande excelência noutras áreas de atividade mais economicamente destacadas.
Ja, dass man sich darauf sozusagen bezieht, damit, weil es vielleicht anderswo nicht so toll läuft, zum Beispiel in der Wirtschaft, und dann bezieht man sich immer auf das Meer. Also Portugal hat eine Beziehung zum Meer, Portugal hat eine Beziehung zur Poesie, aber und ich stimme Miguel dazu, dass es da eine sehr lebendige Szene gibt, aber vielleicht ist es auch, weil das da kann man eine Stimme haben und anderswo nicht unbedingt.
Bom, olá, obrigada por terem vindo. Eu não sei se tenho assim muito mais a acrescentar, até porque não pensei propriamente sobre esta questão, embora não considere que seja uma questão transversal. Podemos sempre pensar e ponderar sobre as razões pelas quais Portugal é considerado um país de poetas. E assim, a razão mais imediata que me ocorre é talvez por sermos um país de marinheiros, ou enfim, de caravelas e corvos, e portanto à beira, recortado ali numa zona marítima, vá, costeira. Como estamos aqui em Leipzig, talvez me reportasse ao facto da tradição alemã, por razões históricas, ter uma tradição de pensamento mais analítico e, portanto, ser mais... ser naturalmente mais especificamente condicionada por essa historicidade que os leva a serem a escreverem tratados e obras filosóficas. É como, por exemplo, os italianos terem uma língua mais cantabile, ou embora também existam óperas alemãs, vá. Mas não sei, quando penso em pensamento analítico, penso imediatamente na Alemanha e nos filósofos alemães. A poesia, pensamento mais criativo, digamos assim, mais sensorial, se é que podemos dizer assim, nos países mediterrânicos, como Portugal, Itália, não sei, embora a Grécia também seja... acho que é isto.
Ja, man kann natürlich darüber nachdenken, aber es... warum ist es jetzt ausgerechnet in Portugal, oder warum sagt man das von Portugal? Und weil wir jetzt hier in Leipzig sind, sagt sie, dass die deutsche Tradition sozusagen die Tradition des analytischen Denkens vielleicht dazu geführt hat, dass man mit Deutschland eher philosophische Texte und Traktate sozusagen verbindet, und mit, wenn man an eine etwas so kreative oder sinnliche Poesie denkt, dass man dann eher an die mediterranen Länder denkt. Ja.
Ja, herzlichen Dank. Dann nehme ich jetzt mit, dass die Gemeinsamkeit zumindest darin besteht, dass sowohl in Portugal als auch in Deutschland eine sehr lebendige Szene ist. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Ich hatte mir vorgestellt, dass die Portugiesen abends vor der Haustür stehen und ihre selbstgeschriebenen Gedichte rezitieren, aber das scheint dann doch nicht so zu sein.
Ja. Já, então o que tem em comum, pelos vistos, são, é a vivacidade da cena dos jovens editores, mas ela está um bocado desiludida porque pensava que cada português à noite estava em frente à sua porta a recitar um poema ou a escrever um poema.
Wir arbeiten dran. Aber wir kommen ganz schnell zur ersten Lesung und ich freue mich, Margarida Vale de Gato kurz vorstellen zu können. Sie lebt in Lissabon. Sie lehrt Amerikanistik und literarisches Übersetzen. Sie hat selbst übersetzt aus dem Englischen und Französischen ins Portugiesische Henri Michaud oder Nathalie Sarraute oder Edgar Allan Poe. Sie hat eine Anthologie der Ökoliteratur herausgegeben und zwei Gedichtbände veröffentlicht. Zudem ist sie, und jetzt gucke ich den portugiesischen Lyrikline-Partner an, sie ist auf Lyrikline zu hören, dem großen Webarchiv der Dichtung. Und ich hoffe, die beiden anderen werden folgen. Portugiesischer Partner ist nämlich Casa Fernando Pessoa, weil wir, das ist ein Projekt des Hauses der Poesie und wir sind der festen und gut begründeten Überzeugung, dass Gedichte gelesen und gehört werden müssen und natürlich verstanden werden müssen in den Übersetzungen. All das finden Sie da. Und jetzt bitte ich Margarita und Odile zu lesen. Die Übersetzung ist von Odile Kennel und der Titel ist fast unaussprechlich und hat eine tiefe Bedeutung. Und ich bitte euch.
Olá. Queria também agradecer a vossa presença. Já bom dia e agradecer à Casa Fernando Pessoa, embaixada alemã e aos nossos anfitriões, entrevistadores, etc. BNACPE-E3-34-A1-113-60-63-V-T24-CR0-150. No rascunho que Fernando Pessoa usou para a tradução do Corvo de Edgar Poe, há no fim versos talvez seus que rasurou. Dic de rimas em letra legível vem por cima. Depois, porém, o que não quis que viessem a ler, nem ele a ter de escrever, afigura-se tão honesto quanto sofrível. Devo admitir que não pude coibir-me, julgo eu que nenhum outro, ao descobrir o bilhete ignorado de um morto, a tentar ver se ele traduzia, se aquilo era poesia, ou um apelo, e a mim cabia, por mais que inexato, transcrevê-lo. Se julguei entender a certo passo o verbo tresleem, era chato que ao primeiro sinal faltasse o traço. Olhando de novo, talvez achasse contém, atestando no passado mais desafogo ortográfico, o que era menos ousado, embora não desdissesse aquilo que me comove na página 229 do livro do Desassossego. Ler é sonhar pela mão de outrem. Ler mal e por alto é libertar-nos da mão que nos conduz. Isto, sobretudo, quando, como dizia o galês que o Ivan Junqueira traduz, grande é a mão que mantém o seu domínio sobre um homem, por ele ter escrito um nome. Neste ponto, nota de rodapé, onde se lê, Jerónimo Pizarro, em comunicação pessoal, diz-me que o trecho não é do livro, afinal. Devolvendo-me por linhas tortas à reflexão do que fazer com o papel em que um homem, por muitos considerado o maior gênio da língua portuguesa do século XX, depositou, quem sabe, o seu mais pungente recado, o qual riscou, mas não deixou por isso de guardar, numa resma arrumada que o culto nacional não só numerou, como hoje disponibiliza digitalmente a quem quiser consultar. E eu a tergiversar, isto não é poema, nem condiz com sentido homenagem. Fernando, tu dizias da brevidade da vida e da dor e desgraça que há nela, anela. E aquilo que mais doía era a falta de coragem de confiar os desmandos do teu ser, oculto, o meu interior, aos olhares humanos. Embora aqui talvez haja desfocagem e possa ser critério o que esteja no lugar de interior, onde mais se justifica no início dessa estrofe, sinto horror. E ainda declinavas pela margem pensamentos, gestos, palavras, almas. E eu, que devia vir aqui dar corpo ao inarticulado da poesia, falar-te do que perdeste com esse teu feitio e a interna rima traindo-te a descarga de eterno contentor que não a explode, nem sei se a letargia tanto me sacode, além de que eu não posso a alguém vazio.
BNACACE-E-I-3-7-4-A-1-1-1-3-0-1-3-0-6-3-V-T-2-4-C-R-0-1-5-0. Auf dem Schmierzettel, auf dem Pessoa den Raben von Poe übersetzte, stehen zuletzt Verse, womöglich seine eigenen, die er dann wieder strich. Reimlex, deutlich lesbar darüber. Was dann kommt, sollte keiner lesen, er wollte es nicht einmal schreiben, und doch steht es da, so unverborgen wie mäßig. Ich gebe zu, ich wollte wissen, wie jeder andere, der unerwartet auf die unbekannten Zeilen eines Toten stieße, gehörte es zur Übersetzung, war es ein Aufruf oder ein Gedicht, und mir oblag, wenn auch nicht fehlerfrei, es zu entziffern. Zuerst war ich mir sicher, es heißt Drej Lane. Verlesen sich, doch ärgerlich, am ersten Buchstaben kein T-Strich. Auf den zweiten Blick war es vielleicht doch Contain, sie enthalten ohne Zirkumflex. Man nahm es zu der Zeit vielleicht nicht so genau mit der Orthographie. Was weniger verwegen war, obwohl es dem nicht widersprach, was mich berührte, im Buch, berührt im Buch der Unruhe, Seite 229. Lesen heißt träumen durch die Hand eines anderen. Schlecht oder oberflächlich zu lesen heißt, wir befreien uns von der Hand, die uns lenkt. Denn, wie der Waliser schrieb, den Ivan Junquera übersetzt, groß ist die Hand, die Herrschaft ausübt über Menschen durch einen hingekritzelten Namen. Hier Fußnote. J. Pizarro hat mir mitgeteilt, die Passage stamme letztlich doch nicht aus dem Buch. Die krakeligen Zeilen führen mich zurück zur Überlegung, was nun zu tun sei mit einem Stück Papier, auf dem ein Mann, für viele das Genie des 20. Jahrhunderts der Lusophonie, ganz nebenbei seine womöglich berührendste Mitteilung hinterließ, die er dann wieder durchstrich und dennoch in einem ordentlichen Stapel aufbewahrte, der, Verehrung der Nation sei Dank, zum einen nummeriert, zum anderen digital und öffentlich verfügbar ist. Und ich weiche aus, das hier ist kein Gedicht und drückt nicht aus, wie sehr ich dich verehre. Du schreibst, Fernando, das Leben sei kurz und so viel Unglück und Schmerz sei in ihm. Anela, Anela, es sehnt sich. Und am meisten schmerze dein fehlender Mut, Vertrauen zu haben in dein maßloses Sein. Ich verberge mein Innerstes vor menschlichen Blicken. Doch das ist vielleicht nur verwackelt und es heißt Urteilsfähigkeit und nicht Innerstes, Interior, wo das spräche für den Anfang des Verses, ich Entsetzen versprühre, Aurore. Dann kritzelst du an den Blattrand Gedanken, Gesten, Worte, Seelen und ich, die ich hierher kam, dem Undeutlichen des Gedichts seine Form zu verleihen, dir zu zeigen, was du verlierst mit deiner Mäßigung. Der Binnenreim verhindert die Entladung des ewigen Behälters, der nicht explodiert. Weiß nicht, erschüttert mich die Lethargie oder dass jemand Leeres nicht erschüttert werden kann?
Danke, Brigana. Ja, ein Konzert in zwei Sprachen. Wir haben ein Erzählgedicht, oder es fängt an als ein Erzählgedicht. Hier kommen Dinge zusammen. Es ist ein konkreter Vorgang und es ist auch ein poetologischer Text. Dazu muss man sagen, dass Pessoa zu Lebzeiten kaum oder sehr wenig publiziert hat und dass die Entdeckung war, dass in einer, das Internet sagt Tour, ich weiß nicht, welches Behältnis es war, 24.000 Fragmente gefunden worden. Margarita hat selbst Poe übersetzt. Ich habe es vorhin erwähnt, das Gedicht setzt ja ein mit der Poe-Übersetzung von Pessoa
und dem lyrischen Ich, was sitzt vor diesem Blatt. Und da ist was durchgestrichen. Und das will das lyrische Ich oder auch die Autorin entdecken. Und meine Frage ist, was ist so faszinierend an dieser Detektivarbeit? Ist es, die Entdeckung zu machen, überhaupt die Entdeckung, den Satz zu finden von Pessoa, den noch niemand gefunden hat? Ist es die Verehrung in die Tat umzusetzen oder ist es vielleicht der Versuch, eine Nähe herzustellen?
Ok. Temos aqui um poema narrativo que começa como um poema narrativo, mas também muito, muito concreto, mas também uma poema que fala de poetologia. E tem que se saber que a pessoa, durante a sua vida, quase não publicou e não se sabe muito bem... Quer dizer, o internet diz que são 24 mil fragmentos que ainda não são... foram publicados, o que esperam a ser publicados. E a Margarida também traduziu Poe como o Fernando Pessoa, que, bem, estou a explicar para ti, então é um bocado esquisito. Ich habe nur gerade gesagt, dass ich jetzt quasi ihr erkläre, was in ihrem Gedicht passiert, was so ein bisschen merkwürdig ist. Christiane, ich mische mich jetzt mal kurz ein und sage, dass das nochmal vielleicht nochmal kurz, ist das klar geworden, dass das wirklich so ein Zettel ist, der da dazugehört? So
also es ist ein Zettel von diesen Fragmenten mit einer durchgestrichenen Stelle, um es nochmal klar zu machen, wo gesucht wird.
Genau.
Was ist da drunter?
Genau. E então sou pergunta a pergunta. O que é tão fascinante naquele trabalho? É um trabalho de detetivo ou é uma... É que espera de fazer a descoberta, como escreve um bocado, do fragmento mais importante de Fernanda? Fernando, ou é tentar ter uma proximidade assim com o autor... É uma forma de veneração também?
Este poema foi escrito numa altura particular em que eu estava a trabalhar num livro que seria a reconstrução de um projeto de antologia de Fernando Pessoa dos poemas de Edgar Allan Poe. Nessa altura... eu tive que aprender coisas em que não sou nada boa, como decifrar a caligrafia, saber sinais de transcrição, e isto tudo faz parte, para mim, de uma vertente árida, de um trabalho de investigação que eu até gosto. Mas estar ali à lupa, a tentar perceber e depois a tentar transcrever... Não era fácil. Queres que eu pare agora?
Pode repetir a última frase?
Portanto, isto foi feito... basicamente, o poema nasce das minhas dificuldades e da minha irritação com a aridez que às vezes o trabalho académico nos leva. E, por outro lado, é talvez o poema que eu tenho neste momento que junta as três coisas do autor empírico que sou eu: poesia, tradução e ensaísmo. E depois há uma parte comovente, que é realmente esta de eu perceber às tantas, isto, há várias versões do Corvo, por Fernando Pessoa, isto está numa versão muito antiga, em que havia um poema dele que estava riscado. E depois tinha assim umas coisas pelas margens e que dizem mesmo isto: pensamentos, gestos, palavras, almas, como se tivesse aqui uma condensação muito nuclear. Estamos a falar em Fernando Pessoa em 1912, quando ele estava também a emergir como poeta. E isto deu-me vontade de escrever um poema, até porque geralmente, quando uma pessoa está a fazer uma coisa muito árida e muito cansativa, depois precisa de fugir para... Ok, vamos lá estragar isto.
Então, also dieses Gedicht wurde geschrieben in einer bestimmten Zeit, als ich mitgearbeitet habe an einer Anthologie zu Poe-Übersetzungen, und da war ich dann, musste ich mich auseinandersetzen mit bestimmten Codes, wie man sowas sozusagen
dann transkribieren, nennt man es genau auf Deutsch, nennt man es transkribiert, und es waren diese ganzen Forschungsaspekte, die teilweise sehr anstrengend waren und die sie auch genervt haben sozusagen, und gleichzeitig hat man wirklich auf diesem Zettel, ist dann tatsächlich ein Stückchen von einem Gedicht von Fernando Pessoa, wo er eben sowas schreibt wie Gedanken, Geste, Worte, Seelen, 1902, als er gerade erst Dichter wurde, und es hatte was sehr Berührendes, und insofern ist dieses Gedicht quasi in so einem, da spielen mehrere Dinge rein, also das lyrische Ich natürlich und was sozusagen steht zwischen einerseits Übersetzung, einerseits Poesie und einerseits als Forscherin auch, und diese ganzen Sachen sind da sozusagen reingeflossen.
Dankeschön. Wir nehmen Pessoa jetzt mit und kommen zu Raquel Nobreguera, geboren in Lissabon. Dort lebt sie auch. Sie hat eine Dissertation geschrieben zum Begriff oder zum Fragment im Werk von Fernando Pessoa. Da ist es wieder. Und sie hat auch im Archiv an der Digitalisierung mitgearbeitet. Und sie hat 4 Gedichtbände veröffentlicht. Sie hat 4 Katzen und arbeitet in der Küche. Diese Information möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wahrscheinlich gibt es einen tiefen Grund, warum sie in der Bio steht. Odile, sag mal, könnten wir das dritte Gedicht lesen jetzt?
Also das dritte, okay. Also jetzt, bevor du die Frage stellst, soll ich das mit der Küche übersetzen?
Nein, das sollst du mit der Küche nicht übersetzen.
Also das hast du wahrscheinlich selber verstanden, weil Raquel nämlich eigentlich auch nicht verstehe.
Und das vielleicht
dritte,
können wir
meinst du das vierte?
Ich mag den Gedanken, dass ich immer so gut war in Einsamsein.
Okay. Então é para ler o terceiro, se possível. Porque o terceiro, quer dizer, como é que... O problema é que não tenho muito...
Como é que começa?
Gosto da ideia que sempre foi boa na...
Gosto de chá.
Já encontrou?
Gosto de achar que sempre fui uma boa solitária. Quando morrer, colocada sob a luz mais favorável, dirão que me movi com a ira de um rei trocista. Farão romarias ao senhor roubado para esmolar o pouco que não tenha sido apontado. Amigos que enterraram corpos amigos, um só amor capaz de morrer de tão antigo, um burro tombado de vícios e vaidades. Os meus 206 ossos farão a desculpa para doutoramentos sobre o estádio, esse tabique que impedia o Letes de engolir o rasto dos dias. Ao fim e ao cabo não terá corrido mal. A tão alardeada beleza já nos estava prometida. Sabes, tenho pouco para dizer afinal. Apreciar sobretudo não ter para onde ir, fazer do amor o passageiro frequente, cobrir cada vez mais a cabeça de camélias. Merecerá mais a literatura que a minha vida? Fiz a tropa toda no grande bluff da noite literária, contribuí para a mania da minha geração, sofro o meu próprio termo de orfandade e aceito, à medida daquilo a que chamam realidade, seja um aparador de bibelôs com as pernas bambas que sem querer um animal faz desandar. Já pouco escrevo que convém à javardice diária. Escrevo a bebedeira das palavras escolhidas, porque nunca ninguém se escreveu para se elevar. Escreve-se para dar forma ao medo e abrandar-lhe o peso. Acreditem, sou supersticiosa. Penharem-me a vida. Tenho uma perninha no bem, outra no mal e mijo no meio. É honesto pensar assim. Mas quando me levarem, levem-me inteira. Mas antes, deixem-me surfar a ressaca da última onda.
Ich mag den Gedanken, dass ich immer gut war im Einsamsein. Wenn ich einmal sterbe unter einem vorteilhafteren Licht, wird es heißen, sie hat sich bewegt mit der Wut eines Königs der Spötter. Sie werden Wallfahrten unternehmen zum Signor Badu und betteln um das Wenige, das noch nirgendwo geschrieben steht. Freunde, die befreundete Körper begruben, die einzige Liebe, die zum Sterben alt genug ist, ein vor lauter Laster und Eitelkeit gefallener Esel. Meine 206 Knochen werden ein Vorwand sein für Doktorarbeiten über das Stadion, diese Trennwand, die Lethe daran hinderte, die Spur der Tage zu verschlingen.
Unter dem Strich ist es nicht schlecht gelaufen. Die ach so gepriesene Schönheit war uns schon versprochen. Weißt du, im Grunde habe ich nicht viel zu sagen. Es schätzen können, vor allem, dass man nirgendwo hin kann. Die Liebe zum viel Mitfahrer machen, den Kopf mit immer mehr Kamelien bedecken. Verdient die Literatur etwa mehr als mein Leben? Ich habe mich in die Armee eingereiht des großen Bluffs der Lesenacht, habe mein Schärflein beigetragen zur Manie meiner Generation. Ich bin auf meine ganz eigene Weise weise und akzeptiere, dass der Durchschnitt dessen, was Wirklichkeit genannt wird, eine Anrichte mit Schnickschnack ist und Beinen aus Schnur, die ein Tier versehentlich rückwärts laufen lässt. Ich schreibe nur noch wenig, das dem Alltagschaos angemessen wäre, schreibe von der Trunkenheit der ausgewählten Wörter, weil niemand je geschrieben hat aus Überheblichkeit. Man schreibt, um Angst in eine Form zu bringen und ihr Gewicht erträglicher zu machen. Glaubt mir, bin abergläubig, ihr könnt mein Leben pfänden. Ein Beinchen steht im Guten, das andere im Schlechten und in die Mitte pinkle ich. Es ist nur ehrlich, so zu denken. Wenn ihr mich mitnimmt, nehmt mich ganz mit. Aber lasst mich erst surfen mit der Brandung der allerletzten Welle.
Danke. Man schreibt, um Angst in eine Form zu bringen und ihr Gewicht erträglicher zu machen. Und das führt mich zurück zu Margarida, die in ihrem Gedicht bezogen auf Pessoa schreibt, dass ich hierher kam, dem Undeutlichen des Gedichts eine Form zu verleihen, dir zu zeigen, was du, Pessoa, verlierst mit deiner Mäßigung. Der Binnenreim verhindert die Entladung. Aber zurück zu Raquel. Man schreibt, um Angst in eine Form zu bringen. Wir kommen hier auf die große Frage, was Dichtung kann. Und in diesem Satz ist für mich diese Anrufung einer vielleicht vergessenen, aber immer noch existierenden magischen Funktion der Beschwörung, des Trostes, des Bannes. Hat die gebundene Sprache eine Kraft, die gebundene Sprache, die in einem Gedicht zum Leben kommt, eine Kraft, die sonst nirgendwo existiert?
Não tenho o original aqui, porque está ali. Escreve que se escreve contra um medo e para aliviar o peso, mais ou menos dessa linha. E é um bocado como aquilo que escreveu a Margarida sobre o pessoa da rima que pode fazer conter o... Não tenho o original, é um bocado difícil, como dizer. Ah, obrigada. A linha escreve-se para dar forma ao medo e abrandar-lhe o peso, não é? E aquilo da...
A rima interna.
A rima interna que pode... A força da rima, se calhar a fraqueza da rima, o que pode fazer. Então, a grande questão é o que pode a poesia. É uma consolação, é uma...
Calhou uma pergunta de $100. Antes de mais, só dizer que foneticamente os nossos textos em alemão são magníficos. Ouvir. Não sei, eu. A questão que foi colocada parece-me ser de ter um carácter mais formal na aproximação que fizemos, que foi feita entre o que está aqui e o que no poema da Margarida. Porque neste caso o medo que eu estou a falar aqui, o que eu refiro aqui, talvez seja aquilo que tem uma dimensão, digamos, ontológica ou existencial, e portanto não é propriamente, ou seja, não, o escrever aqui não tem, não há um constrangimento, uma forma que constranja aquilo que eu quero dizer ou que quem escreve quer dizer. Embora, evidentemente, que quando escrevemos, não rimando ou rimando, ou procurando fazer um transporte ou uma mancha gráfica, temos sempre essa preocupação como resultado daquilo que estamos a fazer. Eu estou a tentar fugir à pergunta, não sei se já repararam.
Ok, vou...
O que é que a poesia pode?
Ja, das eine ist natürlich eine formale Frage der
diese Annäherung dieser zwei Texte. Also sie hat ganz am Ende gesagt, dass sie sozusagen der Frage ausweicht.
Ich gebe zu, genau, das ist eine schwierige Frage,
weil
zumal
es ist
vormittags.
Natürlich eine existenzielle Frage. Ja, una pregunta difícil, man ja. Ist eine existenzielle Frage, das Schreiben. Und natürlich hat man immer diese Überlegung, wie setze ich das um oder was passiert dann grafisch, was steht dann da auf der Seite oder reime ich und so weiter. Und man stellt sich natürlich, man steht immer vor der Frage, wie steht es im Verhältnis? Und dann hat sie gemeint, jetzt weicht sie aber der Frage aus. Agora pode continuar.
Eu acho que vou responder muito, muito rapidamente. Agora lembrei-me que pode ser respondido desta forma. A poesia, mas não só a poesia, as artes em geral, a filosofia, podem responder-nos com gestos ou sob forma de manifestações muito, muito, muito simples. Por exemplo, a primeira vez que eu li o ensaio sobre o absurdo do Camus, eu tinha 18 anos e tinha saído de uma aula de filosofia. A minha professora de filosofia tinha-me falado desse livro, do ensaio do absurdo seguido do mito de Sísifo, e eu lembro-me de ter entrado na barateira, de comprar o livro e de abrir o livro e de ler aquela frase que nós todos sabemos qual é: o suicídio é o único verdadeiro problema filosófico. E disso ter tido repercussões na minha vida até agora. Não no sentido dessa frase, ou seja, no sentido dessa frase, mas no sentido de, por exemplo, eu ter seguido filosofia por causa desse livro e de ter escrito começar a escrever também, por me sentir afetada e por ter esse motivo e por isso ser em mim uma espécie de condição de interpelação que eu quero responder, e talvez na poesia, naquilo que eu escrevo, eu procuro isso. De resto, acho muito bem que, por exemplo, um poema, um verso do Miguel possa salvar uma rapariga, por exemplo, em Oliveira das Mães, que se apaixone e de repente decida que aquilo lhe salva o dia ou a vida. Acho.
Escola? Não. Camus. Ah, Camus.
Suicídio é o único verdadeiro.
Mas como é em francês? Não, o livro. Qual é?
Le mythe de Sísifo.
Ah, le mythe. Ah, oui, Sísifo. Não, não é em alemão. Ok. Also, um das zu beantworten, erzähle ich, dass ich, also als ich in der Schule, lasen wir den, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die deutsche Übersetzung von diesem Camus-Buch, Le Mythe de Sisyphe, des Sisyphus, der Mythos des Sisyphus, wahrscheinlich wird es auch übersetzt auf Deutsch, von Camus, in dem dieser Satz sich befindet, der Selbstmord ist eigentlich das einzige philosophische Problem, was es gibt. Und sie ist dann in den Laden, sie erinnert sich sehr gut, sie ist in den Laden gegangen, hat das Buch gekauft und dachte, ja, das ist es. Also das war einfach diese Macht dieser Worte, und im Grunde genommen aus dieser Position raus schreibt sie eigentlich bis heute dieses...
Schreibt sie... Nee, ich wollte dich nicht...
Ah, okay, okay.
Sagen, die Antwort vielleicht ein bisschen...
Also, ja okay.
Aus ja. diesem schreibt sie bis heute.
So ja. würde ich es jetzt ja. verkürzt sagen, ja.
Ja, ich gebe zu, die Frage war zumal für vormittags ein bisschen... Wie geht an die Grundlagen? Miguel Cardoso lebt in Lissabon. Er hat auch in London gelebt.
Ja. Und am Ende, sie hat sich auf einen Satz von Miguel bezogen. Pode dizer a frase mais devagar outra vez, que não aquela que a poesia com a rapariga, não sei o quê.
Da rapariga da Oliveira.
Ah, estava a dizer que um poema da Miguel ou da Margarida ou de... Às vezes lemos um poema de alguém ou um texto de alguém.
Ah, okay. Manchmal lesen wir, also sie bezog sich auf einen bestimmten Satz, den sie jetzt zum Beispiel bei Miguel gelesen hat. Manchmal kann Poesie einfach das Leben retten. Ja.
Und wir würden jetzt zur Lesung von Miguel kommen. Es tut mir leid, wir müssen... I would like to ask you to read now. Miguel Cardoso lebt in Lissabon, hat in London gelebt, übersetzt aus dem Englischen, unter anderem Jean Bonnet, den ich auch sehr schätze. Und er hat 6 Gedichtbände veröffentlicht, und ich würde vorschlagen, es ist ja aus einem langen Gedicht eine Passage übersetzt von Odile, und dann verging die Zeit in jeder Sprache 2 Minuten, so ungefähr, dass wir Wir müssen eine ziemliche Punktlandung hier hinkriegen.
Aber dann musst du vielleicht die Minute...
Zwei Seiten jeder.
Durchsprechen nicht.
Verdammt, okay. Sí. Schwer. Então passou o tempo e as curvas e os caminhos trouxeram-nos aqui. Um lugar onde dar voltas em torno. Começar por algum lado, parar. Onde houver redor dos pés e cheiros. Sob céus estranhos, ouvir e ver se alguma luz houver. Envolver-se em panos negros. Cambalear por entre as linhas da lei das rendas. Lançar cuspo sobre os reinos da terra. Estender as mãos com carvões acesos e levar a voz. Devorar-se vivo no lugar. Acender-se, apagar-se. Vestir-se de cores, levantar os olhos. Ver em volta, cinzeiro, copo, roupa de cama. Estar vivo agora, depois de tudo. Reunir forças que já hoje me perdi em futuros tanta vez.
Isso não tem, não? Acho que isso não foi traduzido, mas também.
Não?
Dá, continua. Não faz mal.
Guiar gerações até ao próximo universo. Entreter possibilidades. Estar encostado. Pôr ali a cabeça. Pôr onde a cabeça? Instruções. Aceder a almofadas altas. Cobrir-se. Vibrar como corda de nervo na água fria corrente. Verter sol em ferida aberta. Tumultos, sim, mas doçura da alvorada dentro de circunstâncias. Arrebatada imagem esta de pracetas que sonham prados depois dos pés. Extinguir-se, enfim. Haver hoje uma almofada. Ouvir dentro dela o idioma das tábuas. Fugas de gás, salários a chegar ao fim. Cortar o ar e cortar sem benefício que não abro. Abrir, pois, a boca, entornar tinta viva. Gargarejar, comer cuspo às cegas. Falar, mas com que língua darei eu uso aos meus apetites? Não. Morder, outra vez, morder. Faço progressos a roer o chão encerado, tem mel como os sofás de mais uso, apagar-se, amanhecer amanhã, triunfar amanhã. Correr dos anos, plano seguinte, assim foi. Arrumar sobre a mesa as peças sobressalentes dos paraísos perdidos. Guardar memórias na cova das mãos. Fechar. Voltar a afundar-se nos bolsos. Não porque sejam fulgurosos. É apenas o fim anunciado dos ofícios. Joguei para o empate na luta de classes.
Und dann verging die Zeit und Kurven und Wege führten uns hierher an einen Ort, sich im Kreis zu drehen. Irgendwo anfangen. Anhalten, wo es einen Umkreis gibt um Füße und Gerüche, unter fremden Himmeln, hören und sehen, ob es vielleicht etwas Licht gibt, sich in schwarze Tücher hüllen, taumeln zwischen den Zeilen des Mietgesetzes, spucken auf die Königreiche der Erde, die Hände ausstrecken, mit glühenden Kohlen die Stimme erheben, sich lebendig verschlingen, am Ort. Leersätze zerreißen, Fleisch, reife Orangen, morgens dann aufbrechen. Kostbarkeiten in der Tasche, Fäden, Ruinen, Dornen, Erde, Feigheit, kleine Fegefeuer, Reiskörner, Löffel, Angelhaken, unnütze Schlüsselbunde, Zeiten, verschiedene Wunder. Allen Gesichtern nachrennen, ermüden, die Tage verkürzen, Nacht werden, Atem anhalten, andauern, sich von der Muttersprache befreien, Töne hervorbringen, nichts über sich selbst zu sagen haben, außer dass es hinter irgendetwas geben wird. Vielleicht. Erschütterungen. Das da. Etwas, das von oben bis unten abbrennt. Auf diese Weise noch umkreist sein. Davonschleichen durch den toten Winkel vor sichtbaren, vorgestellten Feinden. Sich stapeln, um die Nacht sicher zu verbringen. Hier. Und sich festketten an Ströme und Schlösser wie
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.